Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Heute ist der 17. Februar 2024. Heute tritt der Digital Services Act in Kraft. Deutscher Name: Gesetz über digitale Dienste. Ein neuer rechtlicher Rahmen für Online-Plattformen in der EU. Ein Regelwerk, mit dem auch verhindert werden soll, dass sich so etwas wie der Cambridge Analytica-Skandal wiederholt. Wir erinnern uns, die Analysefirma hatte sich via Facebook sehr weitreichende Daten von zig Millionen Menschen besorgt, um die US-Präsidentschaftswahlen von 2016 zu beeinflussen. Microtargeting ist das Stichwort, gezielte Werbung, die auf wenige oder sogar einzelne Menschen zugeschnitten ist. Auch deshalb ein Skandal, weil die Daten mit Hilfe eines Tricks besorgt worden waren. Menschen dachten, sie würden an einem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen. Im Anschluss daran gaben sie nicht nur ihre, sondern auch die Daten ihrer Freunde preis. Die Firma Cambridge Analytica, die gibt es seit 2018 nicht mehr. Aber wie groß war eigentlich der Einfluss von Cambridge Analytica, die das Wissen verkauft haben? Und wie wichtig ist Microtargeting für die aktuellen Wahlkampagnen? Unser Thema hier bei Breitband, Hanna Würsching, hat sich umgehört.
Im März 2018 erschütterte die weltweite Öffentlichkeit ein Skandal. Das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica soll sich mehrere Dutzend Millionen Datensätze illegal über Facebook beschafft haben. Der Neurowissenschaftler Alexander Cogan von der Cambridge-Universität schickte damals mit Erlaubnis von Facebook einen Persönlichkeitstest an Facebook-NutzerInnen. Wer das Ergebnis des eigenen Tests einsehen wollte, musste nicht nur die eigenen Nutzerdaten, sondern auch die seiner Facebook-FreundInnen an Cogan freigeben. Somit wurden persönliche Daten von bis zu 87 Millionen NutzerInnen abgegriffen. Diese Daten wurden jedoch nicht, wie angegeben, zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt, sondern von Cogan an das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica weitergegeben.
Die Enthüllungen um Cambridge Analytica und Facebook schienen damals zu bestätigen, was viele vermutet haben, dass die Gefahr, dass Wahlen mit Daten manipuliert werden, real sind.
Sagt Ingo Dachwitz. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Redakteur bei Netzpolitik.org und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Fall Cambridge Analytica. Das Datenanalyseunternehmen nutzte die Daten damals, um sogenanntes Microtargeting zu betreiben.
Microtargeting ist eine Kommunikationsmethode, bei der anhand von Datenmustern Botschaften, seien es kommerzielle oder politische Botschaften, möglichst zielgenau auf kleinere Gruppen zugeschnitten werden, um mit der Kommunikation den größtmöglichen Manipulationseffekt zu erzielen.
Nach dem Bekanntwerden des Datenklaus bei Facebook folgten Hausdurchsuchungen, Gerichtsverfahren und Anhörungen in Parlamenten mehrerer Länder, allen voran in Großbritannien und den USA. Es ging vor allem darum, herauszufinden, wie groß der Einfluss von Cambridge Analytica auf die US-Präsidentschaftswahlen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump bzw. das Brexit-Referendum 2016 waren.
Die britische Datenschutzbehörde hat umfangreich ermittelt. Das erste Mal, dass man so Datenschutzbehörden in Jacken gesehen hatte, auf denen ganz groß Enforcement draufsteht. Es wirkte mehr so wie FBI als wie die Datenschutzbehörde.
Cambridge Analytica brüstete sich damals damit, mit seinen Manipulationsstrategien für den unerwarteten Wahlsieg Donald Trumps verantwortlich zu sein. Bei den nachfolgenden Untersuchungen kam jedoch heraus, enge Verbindungen zwischen Trump-Unterstützern und Cambridge Analytica bestanden zwar, allerdings war der tatsächliche Einfluss auf das Wahlverhalten der US-BürgerInnen durch das Unternehmen nicht so groß wie angenommen. Ein Zusammenhang zwischen Cambridge Analytica und dem Pro-Brexit-Lager konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Das Datenanalyseunternehmen hat sich selbst und seine Microtargeting-Strategien als machtvoller inszeniert, als sie es eigentlich waren. So sagt auch Ingo Dachwitz.
Man kann mit Microtargeting keine Wahlentscheidung um 180 Grad drehen, aber der Skandal behält trotzdem seine Wucht. Wir haben gesehen, wie Facebook wieder mal Profit über Sicherheit gestellt hat. Facebook hatte nicht aus Versehen das Tor offen gelassen, über das die Forscher von Cambridge Analytica an die Daten gekommen sind, sondern das war bewusst. Das war kein Bug, das war ein Feature.
Der Cambridge Analytica-Skandal, Facebook, Wahlen und das sogenannte Microtargeting kommt einem vor, als wäre das gestern gewesen, aber der Skandal ist tatsächlich schon vor 6 Jahren vom Whistleblower Christopher Wiley offengelegt worden. Wie sieht es heute aus mit der gezielten Werbung durch die Politik? Eine wichtige Frage, denn in diesem Jahr stehen hochkarätige Wahlen an. Darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Simon Kruschinski gesprochen. Meine erste Frage: In den letzten Jahren ist unsere Welt digitaler geworden. Soziale Medien spielen heute eine noch größere Rolle und die Konflikte in der Welt, die sind auch größer geworden. Was heißt das für die Zukunft? Werden wir bei der Europawahl, bei den Landtagswahlen oder auch im US-Wahlkampf mehr Microtargeting erleben?
Also ganz generell ist Werbung auf Facebook oder Instagram immer extrem wichtig für Wahlkämpfe, was sich insbesondere auch an den steigenden Ausgaben der Parteien für digitale Wahlkampagnen erkennen lässt. Denn das Besondere ist, dass diese Werbung es den Parteien ermöglicht, strategisch wichtige Wähler in den sozialen Netzwerken zu identifizieren und sie dann mit passenden Botschaften auch zu erreichen. Und dies geht deshalb, weil soziale Netzwerke extrem viel über ihre Nutzer wissen und damit auch dann den Parteien ausgeklügelte Möglichkeiten der gezielten Wähleransprache anbieten können. Und dabei ist auch das sogenannte Microtargeting möglich, also eine zielgenaue Ansprache von wenigen oder einzelnen Personen mit sehr maßgeschneiderter Werbung. Beispielsweise können werdende Mütter in Hamburg, die sich für eine Kita-Betreuung interessieren, dann mit einer Werbung für eine Hamburger Parteigrundgebung zum Thema kostenlose Kita-Betreuung dann anvisiert werden auf diesen Plattformen. Was wir jedoch in unseren Studien sehen, ist, dass diese äußerst zielgerichtete Form der Werbung auf Social Media eher in einem geringeren Maße von Parteien eingesetzt und stattdessen eher auf größere Zielgruppen, eher gröbere geografische Regionen oder aber auch auf grobe Themen gesetzt wird.
Jetzt haben Sie gesagt, die Parteien setzen eher so gröbere Hebel an. Die setzen gar nicht so sehr aufs Microtargeting. Warum eigentlich? Das ist doch ein sehr vielversprechendes und gutes Mittel, um so direkt die Leute anzusprechen, die man ansprechen möchte.
Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens stehen Parteien immer nur begrenzt Gelder, Personal oder auch Zeit zur Verfügung. Und hier sehen wir, dass diese wirklich sehr feine Analyse von Wählern auf der einen Seite und auch dann diese maßgeschneiderten Botschaftsinhalte deutlich mehr Ressourcen in Anspruch nehmen als diese traditionellen oder auch eher gröberen Werbeanzeigen, wie wir sie beispielsweise von Straßenplakaten kennen. Und das Zweite ist, dass auch strikte Datenschutzgesetze oder aber auch Regeln zur Wahlkampffinanzierung oder Wahlkampfkommunikation hier das Microtargeting einschränken. So ist es beispielsweise nicht erlaubt, die Daten über politische und religiöse Überzeugungen zu nutzen, über Gesundheit oder Sexualität als solches, weil diese eben besonders schützenswert sind laut Datenschutzverordnung und es damit auch so verhindert werden soll, dass eine Verletzung der Persönlichkeit oder aber auch der Privatsphäre dann letztlich einschlägt. Und daher sehen wir generell, dass Online-Werbung auf den sozialen Netzwerken eher traditionell eingesetzt wird, um beispielsweise zugeneigte Wähler, vor allem in den eigenen Parteihochburgen, mit parteieigenen Themenschwerpunkten dann zu lokalen Veranstaltungen einzuladen oder aber zum Spenden oder dann eben zur Wahl zu mobilisiert werden sollen.
Das mit den Kosten, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Ich meine, allein im US-Wahlkampf, so wird geschätzt, da werden 16 Milliarden US-Dollar ausgegeben, eine riesige Summe. In Deutschland gibt es die Parteienfinanzierung. Die Parteien haben ja eigentlich Geld, aber kostet das wirklich so viel, ein vernünftiges Microtargeting?
Insgesamt wird Microtargeting oder auch dann andere datengestützte Wahlkampfpraktiken deutlich professioneller und natürlich auch intensiver in den USA eingesetzt. Das hat dann hier die Gründe, dass auf der einen Seite natürlich dieses üppige Budget denen zur Verfügung steht, aber auf der anderen Seite auch eher lasche Datenschutzgesetze oder Wahlkampfregeln hier tatsächlich diesen Einsatz zulassen. Dennoch, und das sehen wir für die USA genauso auch wie in Deutschland, dass die Entscheidung für das strategische Microtargeting oftmals auch mit vielen Hürden, beispielsweise auf einer internen oder parteiinternen Ebene, aber genauso aber auch dann auf einer individuellen Ebene verbunden ist. Nämlich, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Also das heißt, das große Budget, das muss unter den vielen zur Verfügung stehenden Wahlkampfkanälen effiziell aufgeteilt werden. Traditionelles Fernsehen, Zeitungswerbung, ganz normale Zeitungsreportagen, Plakate, Briefwerbung, Haustürwahlkampf und so weiter und so fort. Das weitere große Problem ist, dass man für diese zielgerichtete Werbung, beispielsweise das Microtargeting, auch aussagekräftige Daten über die Wählerinnen und Wähler benötigt. Man benötigt dann darüber hinaus deutlich mehr Zeit zur Anfertigung dieser maßgeschneiderten Botschaftsinhalte. Und dann muss man auch noch dafür sorgen, dass die Wirksamkeit in den verschiedenen Zielgruppen getestet wird. Und das alles zusammengenommen wird dann in der geringen Zeit eines Wahlkampfs schnell natürlich zu einer Herausforderung, was, wie, auf welche Art und Weise, mit welchem Budget, wo eingesetzt werden soll. Und das bedeutet, dass selbst trotz der hohen Budgets hier die Entscheidung letztlich sehr schwierig ist und viel, viel Ressourcen in Anspruch nehmen.
Es macht also für unterschiedliche Länder, für unterschiedliche Parteien im Wahlkampf ja unterschiedlich viel Sinn, auf Microtargeting zu setzen oder eben auch nicht. Aber was ist mit anderen Kräften, gerade bei so wichtigen Wahlen wie ja jetzt zum EU-Parlament oder in den USA diese Wahlen? EU-Parlamentarier haben ja zum Beispiel davor gewarnt, dass unter anderem Russland und China versuchen, die Wahlen zu beeinflussen. Vielleicht auch mit Microtargeting?
Hier gibt es tatsächlich eher weniger Forschung dazu. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass die Möglichkeiten zur Einflussnahme über dieses sogenannte Microtargeting extrem stark von den sozialen Plattformen beobachtet wird. Beispielsweise muss man sich als Werbetreibender in den einzelnen Ländern überhaupt erstmal registrieren, um eine solche Werbung zu schalten. Das andere ist, dass man als solches auch nur dann in der Währung letztlich bezahlen darf, wo man letztlich in den verschiedenen Ländern registriert ist. Und auf der anderen Seite ist es auch ein großes Bestreben von Facebook und Instagram beispielsweise, inhaltlich zu überprüfen, was in den Werbeanzeigen tatsächlich für Informationen enthalten sind. So wurden beispielsweise in den vergangenen Wahlen auch in Deutschland Inhalte, die beispielsweise zur Briefwahlmanipulation aufrufen, die beispielsweise aber auch Desinformationen über Corona und die entsprechenden Impfungen verbreitet haben, extrem schnell von den Plattformen als solches wieder verboten und dann auch gelöscht. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf diese Einflüsse kein Auge haben sollen, denn es ist natürlich möglich, dass diese Barrieren umgangen werden, sei es auch nur temporärer Natur. Und deshalb ist es wichtig, diese Entwicklungen, diese Einflüsse tatsächlich systematisch auch zu analysieren.
Gerade machen Recherchen die Runde, die zeigen, wie massiv die AfD gerade auf TikTok versucht, ihre Botschaften zu verbreiten. Ist das nicht eigentlich auch eine Form von Werbetargeting, die dann nur der Algorithmus der Social-Media-Plattform für einen übernimmt?
Es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten, aber im Gegensatz zur Werbung, für die Parteien immer Geld ausgeben müssen, basiert das Erfolgsgeheimnis der AfD auf einer starken organischen Vernetzung der Partei innerhalb der sozialen Plattform. So setzen insbesondere auch dann die Jugend- und Vorfeldorganisation der AfD extrem stark auf Social Media, um ihre Ziele und die Angebote dann letztlich weiter zu verbreiten. Und darüber hinaus können wir bei vielen vergangenen Wahlen beobachten, dass die AfD eine besonders motivierte und untereinander eng vernetzte Online-Community besitzt, die dazu oftmals neigt, diese Inhalte blind einfach weiter zu verbreiten, sie zu kommentieren und sie systematisch dann letztlich zu liken. Und das als solches kann dann schnell den Eindruck vermitteln, dass diese Online-Präsenz eigentlich größer oder einflussreicher ist, als es tatsächlich eigentlich der Fall ist, wenn man sie dann mit anderen Metriken beispielsweise oder auch Offline-Aktivitäten vergleicht. Und der letzte Punkt ist, dass die AfD und die Anhängerschaft oft auch polarisierende und auch provokative Inhalte nutzt, was sowohl dann von den Unterstützern als auch von den Kritikern starke Reaktionen hervorruft und somit dann diese Interaktion noch weiter erhöht wird. Und das wird dann durch die Funktionsweise von den sozialen Medien unterstützt. Also das bedeutet, dass soziale Medien als solches dann diese unbezahlten Inhalte mit einer hohen Interaktion letztlich dann zu einer breiteren Öffentlichkeit dann weiterschieben. Und das als solches sind im Grunde diese Strategien, die nun auch von der AfD auf TikTok als solches ausprobiert werden. Und man muss hier ganz deutlich sagen, dass die anderen Parteien da einen ganz großen Nachholbedarf haben, um der AfD dort auch auf diesen Plattformen Paroli zu bieten.
Sehen Sie denn insgesamt einen Unterschied noch auch bei den anderen Parteien? Gibt es welche, die besser damit umgehen als die anderen? Vorstellbar wäre ja, dass so eine kleine Partei wie die FDP, dass die vielleicht so etwas viel eher nutzen könnte, weil es ja für sie einfacher ist oder sinnvoller ist, die Werbung so genau wie möglich an die Leute zu bringen.
Wir sehen, dass die großen Parteien fast immer mehr Geld für die Online-Werbeanzeigen auf den sozialen Medien ausgeben als die kleineren Parteien. Und dabei setzen die großen Parteien wie die Union beispielsweise ihre Werbeanzeigen vor allem zu bestimmten Zeitpunkten im Wahlkampf ein, um möglichst früh beispielsweise für die Briefwahl zu werben, im Wahlkampf dann ihre lokalen Veranstaltungen oder die Kandidierenden vorzustellen oder aber in der Schlussphase auch Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Und insbesondere die FDP scheint hier eine ganz andere Strategie zu verfolgen. Die Liberalen schalten kontinuierlich sehr viele Werbeanzeigen und geben dabei verhältnismäßig sehr geringe Geldbeiträge aus. Und das deutet auf eine eher feingliedrige Zielgruppenansprache hin, die sich dann auch auszahlt. Denn die Werbeanzeigen der FDP erreichen trotz überschaulichem Budget oftmals extrem viele Nutzerinnen und Nutzer auf den sozialen Netzwerken. Also auch mehr als beispielsweise bei den großen Parteien. Und daher scheint eine ausgeklügelte Werbestrategie offenbar den Vorsprung ausgleichen zu können, den diese großen Parteien durch ihre üppigen Werbebudgets dann letztlich genießen.
Viele Wahlen stehen in diesem Jahr an und über politisches Online-Microtargeting im Kontext dieser Wahlen haben wir gesprochen mit Simon Kruschinski, Forscher und Berater für politische Kommunikation, Kommunikationswissenschaftler am Institut für Publizistik der Uni Mainz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.